Breitband Topic.
Der Terroranschlag von Hanau ist die Fortsetzung einer Kette. Die Verbrechen des NSU, die Ermordung des Politikers Walter Lübcke, das Christchurch-Attentat in Neuseeland, der Anschlag auf die Synagoge in Halle. Rechter Terror und auch Rechtsradikalität ist auf dem Vormarsch.
Erst kürzlich, zuvor, Ende vergangener Woche, wurden mehrere Mitglieder der sogenannten Gruppe S festgenommen, die Anschläge auf Moscheen geplant haben sollen. Dabei scheint mittlerweile unbestritten, zur Radikalisierung und Verbreitung ist das Netz ein wichtiges Werkzeug.
Die Autorin und Journalistin Caroline Schwarz beschäftigt sich schon lange mit rechter Kommunikation und Strategien. Kürzlich ist ihr Buch Hasskrieger erschienen, in dem sie sich ausführlich mit dem Thema auseinandersetzt.
Wir haben das Gespräch mit Caroline Schwarz bereits Anfang der Woche aus Anlass der Bucherscheinung geführt. Deswegen sprechen wir in dem Interview nicht explizit über Hanau. Die Erkenntnisse aus Schwarz' Arbeit gelten, aber das haben wir uns von ihr noch einmal bestätigen lassen, unverändert.
Als erstes wollen wir von Caroline Schwarz wissen, wie überraschend für sie, als jemand, der die rechte Szene schon eine ganze Weile beobachtet, die gute Vernetzung ist.
Wenig überraschend, weil es tatsächlich schon seit Mitte der 90er Jahre losgelaufen ist quasi. Also die NPD hat schon 1996 gesagt, dass sie das Internet für sich entdecken und vereinnahmen wollen. Und das Ganze läuft eben auch seitdem. Und jetzt funktioniert es eben aus unterschiedlichen Gründen noch viel besser, als es früher funktioniert hat.
Das Ende dieser Entwicklung ist dann tatsächlich Rechtsterrorismus als Extremfall. Aber wenn man mal am Anfang davon jetzt anfängt, wie kommen denn heutzutage die Menschen, die sich dann irgendwann dazu ausbilden, und das sind ja meistens junge Männer, überhaupt hinein in diese Online-Welt des Rechtsextremismus oder des Rechtsseins?
Das kommt so ein bisschen drauf an. Also es gibt ganz unterschiedliche Milieus, an die man sich quasi andocken kann. Das heißt, man kann durchaus durch extrem atheistische YouTuber zum Beispiel daran kommen. Es gibt frauenfeindliche, antifeministische Kreise, die durchaus Anschlussfähigkeiten haben in vielen jungen Gruppierungen, würde ich sagen. Rechtsextreme Musik ist immer noch ein Weg, wie man versucht, an junge Leute heranzutreten. Gaming ist ein Teil und so ziemlich alles, was Jugendkultur betrifft. Das heißt, neben Musik und Gaming dann eben auch sowas wie Fußball.
Muss man jetzt davon ausgehen, dass das, diese Fachbereiche, die Sie gerade genannt haben, dass das Einstiegsdrogen sind und es so eine Art natürliche Entwicklung gibt? Oder steckt dahinter eine gezielte Arbeit, um sozusagen diese Einstiege zu bieten, aber erstmal harmlos zu wirken?
Das ist teilweise auch gezielt. Also wir sehen trotzdem auch, dass zum Beispiel auf Facebook oder Twitter Leute sehr, sehr radikal auftreten. Das ist durchaus noch möglich. Teilweise ist es aber so, dass es durchaus formuliert ist als Strategie, dass man versucht, auf den Plattformen der Masse, die eben viele von uns nutzen, dass man da eben so ein bisschen weniger radikal auftritt und dann in eher geschlossenen Räumen dann nochmal deutlich radikaler wird.
Eben neben den großen sozialen Netzwerken gibt es ja auch kleinere digitale Räume, einerseits sogenannte Dark Social, also Gruppen in Messengern zum Beispiel, und andererseits auch alternative Angebote. Welche Rolle spielen die denn? Was werden denn da für Inhalte geteilt?
Ich würde sagen, die sind im Kommen. Also das betrifft eben auch Messenger wie Telegram, und der ist in den letzten ein, zwei Jahren wahnsinnig viel genutzt, auch von deutschen Rechtsradikalen. Auch international ist das eine sehr wichtige Plattform geworden. Dazu kommen noch so Plattformen wie Discord, die eben auch irgendwie von anderen Aktivisten und Gamern genutzt werden. Das wird immer mehr, würde ich sagen. Auch, weil es so ein bisschen mehr Repression auf den Mainstream-Plattformen gibt. Das heißt, es ist nicht so, dass es auf Facebook und Twitter jetzt alles schön geworden ist. Im Gegenteil, da gibt es immer noch ziemlich viel. Aber einzelne Akteure wurden eben in den letzten Monaten und Jahren von den Plattformen verbannt und haben dann eben den Weg in diese Alternativplattformen gewählt.
Genau darüber wird auch immer wieder gesprochen, das sogenannte De-Plattforming als erfolgreiche Strategie gegen Rechts, also das Unterbinden von diesen Inhalten. Und anekdotisch scheint das ja zumindest auch zu klappen. Es kursierten vor kurzer Zeit Screenshots, wo der, kann man schon Ex-Populist, weiß ich nicht genau sagen, Milo Yiannopoulos auf Telegram sich beschwert, dass er zu wenig Geld verdient, seitdem ihm halt irgendwie Twitter, YouTube, also die ganzen großen Plattformen gesperrt haben. Ist das ein Einzelfall oder ist das tatsächlich eine generelle Strategie, die jetzt zu greifen beginnt?
Also es wird vermehrt versucht von den Plattformen. Es ist eine Art Strategie, es funktioniert aber noch nicht besonders gut. Also wir haben zum Beispiel im letzten Jahr gesehen, dass Martin Sellner auf YouTube gesperrt wurde und dann wieder entsperrt wurde, was eher dazu geführt hat, dass er noch mehr Reichweite bekommen hat. Es gibt da so ein paar widersprüchliche Studien dazu. Das heißt, einerseits wissen wir, dass denen erstmal die Reichweite einbricht und teilweise auch die Einnahmen damit einbrechen. Das heißt aber nicht, dass die Rechtsradikalen verschwinden. Es gibt noch genügend Alternativangebote tatsächlich. Und dann gibt es noch Hinweise darauf, dass dieses Deplatforming auch dazu führt, dass man eben in geschlossenere Räume abwandert und dort zwar weniger neue Leute für sich gewinnt, aber gleichzeitig eben auch nochmal eine Radikalisierung stattfindet. Das ist so ein Prozess, den es aber noch weiter zu untersuchen gilt.
Das heißt, dass die Rechten trotz dieser Bemühungen, eben das einzuschränken, die Kommunikation immer wieder neue Wege und neue Plätze finden, wo sie ihre Botschaften austauschen können?
Ja, also das kann man auch am Beispiel des Rechtsterrorismus ein bisschen verdeutlichen, weil zum Beispiel die Pamphlete der Täter von Christchurch und El Paso ja auf 8chan, auf diesem Imageboard gepostet wurden. Das ist dann quasi abgeschaltet worden oder war eine Weile nicht erreichbar. Die nächsten Pamphlete sind dann eben auf anderen Imageboards erschienen. Das heißt, es gibt immer noch irgendein Imageboard, das genutzt wird und von deren Plattform aus sich das Ganze weiter verbreitet in den Mainstream sozusagen. Also das bleibt ja dann nicht da, sondern wird weiter verbreitet auf Facebook, Twitter und so weiter. Und das Gleiche gilt eben auch für solche Rechtsextremisten, die jetzt nicht unbedingt direkt Gewalt ausüben. Auch die haben Alternativangebote, wie gesagt, relativ viele. Und man hat Rechtsradikale im Prinzip so lange gewähren lassen, dass es jetzt so viele Alternativangebote gibt, dass man immer eine neue Möglichkeit hat, dass es für sie Anlaufpunkte gibt.
Wenn die Radikalisierung gelungen ist und wenn sie so weit gelungen ist, sage ich mal in Anführung, dass es dann auch wirklich zu einem Terroranschlag kommt, welche Ziele werden dabei eigentlich verfolgt?
Im Prinzip gibt es zwei Ziele dabei. Also einerseits will man versuchen, Nachahmer anzusprechen, die dann auch losschlagen. Oder man versucht eben, so wie das jetzt auch bei dieser Gruppe S, die gerade erst festgenommen wurde, man versucht eine Art Bürgerkrieg auszulösen. Das heißt, man bezieht sich innerhalb der Szene oft auf den Begriff Akzelerationismus und letztendlich bedeutet das einfach nur, dass man quasi versucht, den Zerfall herbeizuführen, um dann eine neue Gesellschaft nach eigenem Vorbild aufzubauen.
Normalerweise, wenn man über Radikalisierung im Internet spricht, klingt es immer so, diese Radikalisierung dient dazu, um Leute dahin zu ziehen, einen Anschlag zu verüben. Und dann danach endet das sozusagen. Dann ist das Ziel erreicht. Aber das scheint ja gar nicht der Fall. Sondern wenn das Ziel dann ist, dass das weitere Folgen hat, also weitere Anschläge oder einen Krieg, tatsächlich einen richtigen, gibt es dann auch eine Strategie, wie online nach den Anschlägen weiter damit verfahren wird? Oder ist dann auch nur allgemeiner Jubel angesagt?
Also es gibt da keine Strategie, die zwingend schriftlich festgehalten wurde, sondern es ist vielmehr so, dass sich da so ein Muster rauskristallisiert hat, das eben zu tragen kommt bei Terroristen wie denen in Christchurch, in El Paso, in Halle zum Beispiel. Das heißt, man versucht oftmals einen Livestream anzubieten, wenn man das so sagen kann, der dann weiterverbreitet werden soll als Akt des Terrors, der sich dann nochmal im nächsten Moment weiterspielt. Das bedeutet, man will damit Angst einjagen, man will eben aber auch Leute nochmal dazu bekommen, dass sie das eben selbst machen. Dazu kommt aber auch, dass die Pamphlete weiterverbreitet werden sollen, dass eben glorifiziert wird am Ende. Das heißt, es gibt eben in dieser terroraffinen Szene Hitlists oder Toplisten von Menschen, die eben die meisten Menschen umgebracht haben. Es gibt Memes ohne Ende. Das heißt, es ist natürlich diese popkulturellen Anleihen, die unter diesen jungen Attentätern eben sehr beliebt sind, dass eben auch damit gespielt wird.
Sie haben in Ihrem Buch Hasskrieger das letzte Kapitel überschrieben mit der Frage, was tun? Und das ist eine Frage, die sich ja auch hier in diesem Gespräch aufwirft. Was können wir als Medien, aber auch als Zuhörende tun, um das einzudämmen?
Also das Erste ist tatsächlich zu versuchen, nicht zu resignieren. Und das ist mir auch so ein bisschen schwer gefallen nach der Recherche an dem Buch, weil man sich natürlich einarbeitet in diese sehr gewaltverherrlichende, dehumanisierende Szene und das auch teilweise ziemlich heftig ist. Für Medien ist es so, dass einfach ein Umgang damit gefunden werden muss, sowohl mit Rechtsradikalen, die online agieren und immer wieder versuchen, Aufmerksamkeit zu erwecken, immer wieder auch Menschen angreifen, gleichzeitig eben aber auch mit einen Umgang zu finden mit rechtem Terror, mit diesen Pamphleten, mit diesen Inhalten, die dann weiterverbreitet werden, die also nicht irgendwie weiter zu verbreiten, das Video weiter zu verbreiten, Pamphlete als ganze Zitate oder komplett weiter zu verbreiten. Das sind alles Dinge, denen man sich bewusst sein muss. Gleichzeitig muss man aber eben auch vor dieser Gewalt angreifen und sagen, rechtsradikale Stimmungsmache und Meinungsmache ist eben auch nicht immer nur Gewalt, sondern eben auch der Versuch, Dinge sagbar zu machen, die vorher nicht sagbar sind. Das klappt ehrlich gesagt ziemlich gut. Gleichzeitig aber eben auch mit nicht unbedingt nur justiziablen Mitteln versuchen, die Demokratie zu zerstören. Und das ist noch nicht überall angekommen als Botschaft. Und das muss echt in nächster Zeit passieren. Für die Zivilgesellschaft stellt sich dann die Frage, wie jeder Einzelne damit umgehen muss, weil natürlich nicht jeder, der Rechtsradikale online sieht, immer direkt widersprechen kann. Das kann im Zweifelsfall auch die eigene Sicherheit beeinträchtigen. Es ist aber durchaus möglich, justiziable Dinge an die Polizei weiterzugeben, an die Plattformen zu melden und sich zusammenzuschließen und aufmerksam zu sein und zu gucken, wo passiert das auch in meinem eigenen Umfeld, weil ich kenne relativ viele Menschen, die in ihrem eigenen Umfeld Menschen haben, die anfangen, ziemlich menschenfeindliche Dinge von sich zu geben.
Menschenfeindlichkeit und Rechtsradikalismus aufzuhalten wird also weder durch einzelne Institutionen oder technologische Lösungen möglich sein, sondern ist immer auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Caroline Schwarz war das, Autorin des kürzlich erschienenen Buchs Hasskrieger, der neue globale Rechtsextremismus. Wir danken für das Gespräch.